SRF 2 Kultur.
Erst heute wurde bekannt, dass am 5. Mai Sarah Kirsch gestorben ist, eine der bedeutendsten und eigenwilligsten Lyrikerinnen der deutschen Gegenwartsliteratur. Wie ihr Verlag heute mitteilt, ist sie nach kurzer Krankheit im Alter von 78 Jahren an ihrem Wohnort in Schleswig-Holstein gestorben. Sarah Kirsch schrieb über 40 Gedicht- und Prosabände. Die letzten Werke trugen Titel wie »Kommt der Schnee im Sturm geflogen«, »Krähengeschwätz« oder »Märzveilchen«. Eine Würdigung von SRF-Literaturredaktorin Lucia Stettler.
Mit 26 Buchstaben das Unsagbare sagen. So formulierte Sarah Kirsch einmal ihr Credo als Schriftstellerin. Ihre Gedichte und Prosatexte sind einfach und gleichzeitig voll von sprachlichen Finessen und politischen Anspielungen. Immer wieder handeln sie von der Natur, schildern Seelenzustände oder machen das Schreiben selbst zum Thema. Der Ton ist zärtlich und liebevoll, dann wieder bitter und gnadenlos. Sarah Kirsch kümmerte sich nicht um Grammatik und Zeichensetzung und liebte es, zuweilen Spott und Witz aufblitzen zu lassen. Hinter der eher ernsten Erscheinung verbarg sich eine Frau mit Sinn für Humor und Freude am Lachen.
Also Lachen ist etwas sehr Wichtiges, etwas sehr Schönes und ich lache bestimmt mindestens 15 Mal am Tag, also über die seltsamsten Dinge. Ich kann auch über mich lachen, ich kann über Radiosendungen, über sonst was lachen, ich kann über ulkige Vögel lachen, also es gibt wirklich genug.
Schreiben war für Sarah Kirsch eine Überlebensfrage. Warum ich schreibe, warum ich lebe, fällt ja zusammen, notiert sie in einem ihrer Prosawerke.
Weil ich herausfinden will, was ich hier soll, auf diesem seltsamen Planeten. Ob das einen Sinn macht, dass ich hier ging. Weil es mitunter hübsch ist, ein anderes Mal schrecklich, im Ganzen aber absurd und witzlos.
Geboren wurde Sarah Kirsch als Ingrid Bernstein 1935 in Limlingerode im Südharz, studierte in Halle Biologie und wechselte 1960 ihren Vornamen zu Sarah, aus Protest gegen die Massenvernichtung der Juden in der Nazizeit. Anfänglich von der Idee des Realsozialismus in der DDR noch überzeugt, wurde sie zunehmend kritischer und gehörte bald zu den wichtigsten Stimmen in der deutschsprachigen Literatur. Sie protestierte gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann und ging dann 1977 selber in den Westen. Die letzten 30 Jahre lebte Sarah Kirsch sehr zurückgezogen mit ihren Katzen in Schleswig-Holstein, in einer Gegend, die ihre Dichtung fortan stark prägte.
Ich war erst ein Städtebewohner und habe gedacht, ich muss ein Städtebewohner sein und habe mich innerlich lustig gemacht über Leute, die für Natur schwärmten. Und eines Tages habe ich gedacht, jetzt möchte ich doch aufs Land ziehen und es kann mir auch gar nicht einsam genug sein, mitten im Sommer, wenn es ein winziges bisschen Tourismus dort gibt, wo ich jetzt bin, dann freue ich mich auf den Winter.
Schreiben sei eine Sucht, meinte sie einmal. Und eigentlich schreibe sie immer. Im Gegensatz zur Prosaschreiberin dürfe die Dichterin sogar ab und zu mit einer Ekstase rechnen.
Ja, das ist die eigene Erfahrung. So ist es mir eigentlich immer ergangen mit Gedichten. Man muss sehr hart an diesen kleinen Dingern arbeiten, gerät aber ein bisschen aus dem Häuschen dabei und das macht eben Spaß. Man wird übermütig glücklich und hält nicht inne vor Abschweifungen verrücktester Art, wenn man Glück hat.
Sarah Kirsch war eine sehr genaue Arbeiterin, hat an ihren Gedichten unermüdlich herumgefeilt und oft, wie sie einmal sagte, sogar das Essen und das Trinken vergessen. Auf diese Weise ist Weltliteratur entstanden. Sarah Kirsch hinterlässt Gedichte, die bei jedem Lesen und Wiederlesen neue Bilder und Assoziationen wecken. Und es passiert, was die Autorin einmal so formulierte.
Und es ist nicht gesagt, dass man sich in einem Roman längere Zeit aufhält als in einem kurzen Gedicht. Kann auch geschehen, dass man Letzteres niemals wieder verlassen will.
Die Europäische Kunstbiennale Manifesta kommt 2016 nach Zürich. Die Stadt hat den Zuschlag für die Durchführung bekommen. Was dieser Zuschlag für Zürich bedeutet, sagt der Zürcher Kulturdirektor Peter Herle.
Manifesta ist eine unglaublich erfahrene Institution, aber auch eine sehr innovative Institution. Und dieser Anstoß von außen wird den künstlerischen Dialog und Prozess kräftig beleben und ich glaube auch, er wird nachhaltig Wirkung zeigen. In diesem Sinne ist der Entscheid der Manifesta auch ein großer Motivationsschub für die Kulturstadt Zürich.
Die Manifesta gehört neben der Biennale in Venedig und der Documenta in Kassel zu den wichtigsten Veranstaltungen für zeitgenössische Kunst. Sie findet seit 1996 alle zwei Jahre an wechselnden Orten in Europa statt. Träger der Biennale ist die International Foundation Manifesta in Amsterdam. Das von ihr vorgegebene Budget beträgt 5 Millionen Franken. Dieser Betrag soll durch Beteiligung von Stadt und Kanton Zürich, Bund sowie von Privaten zustande kommen. Heute Abend wird der Gewinner des renommierten Literaturpreises Booker International Prize bekannt gegeben. Neben 9 Autoren aus aller Welt hat es Peter Stamm als erster Schweizer Autor auf die Shortlist für diesen Preis geschafft. Eine kleine Sensation. Denn auf dem britischen und amerikanischen Buchmarkt gibt es nur gerade 1% Übersetzungen. 8 Bücher von Peter Stamm liegen auf Englisch vor. Der Schweizer Autor ist ohne große Erwartungen nach London gereist.
Ich war auf so vielen Shortlists schon, dass man dann irgendwann sagen muss, man muss davon ausgehen, man gewinnt ihn nicht. Man freut sich, dass man auf der Shortlist ist. Und wenn man ihn dann trotzdem gewinnen sollte, ist es immer eine schöne Überraschung. Ich meine, wir sind einfach leider darauf angewiesen, dass es diese Preise gibt. Eigentlich mag die, glaube ich, niemand, aber trotzdem möchte man sie natürlich kriegen. Also es gibt kein bestes Buch. Meine Bücher werden auch nicht besser, wenn ich den Preis gewinnen sollte. Aber natürlich, von Büchern allein kann niemand leben und darum braucht es diese Preise leider.
Mehr zu Peter Stamm und seiner überraschenden Nomination für den Booker International Prize gibt's im Echo der Zeit. Im Streit um die Ernennung eines Homosexuellen zum Professor hat der tschechische Präsident Miloš Zeman nach scharfer Kritik eingelenkt. Zeman werde die Berufungsurkunde nun doch unterzeichnen, sie aber nicht persönlich übergeben, hieß es heute in Prag nach einer Krisensitzung. Miloš Zeman hat es zunächst abgelehnt, den Literaturdozenten und bekennenden Schwulen Martin C. Putner zum Professor zu ernennen. Den Präsidenten störte, dass der 44-jährige Putner vor 2 Jahren mit einem vulgären Protestschild an einem homosexuellen Marsch teilgenommen hatte.
Wie inspirierend Lyrik auf Songwriterinnen wirken kann, zeigt sich bei Susanne Abbühl. Sie singt Texte von Gertrude Stein, Cummings oder, wie auf ihrer aktuellen Produktion, von Emily Dickinson. Musikredaktor Bert Blaser stellt Susanne Abbühl vor.
Fall, leaves, fall.
Nein, altmodisch oder nostalgisch ist Susanne Abbühl auf keinen Fall. Trotzdem ist da diese Faszination.
Mich hat für diese Arbeit das 19. Jahrhundert so wie magisch angezogen. Wieso, kann ich gar nicht genau sagen. Mich haben wirklich einfach die Worte, die sie geschrieben haben, fasziniert. Diese starke Bildhaftigkeit, eigentlich wie eine Art Zauber, der von den Gedichten ausgeht. Es gibt eine Zeitlosigkeit in dieser Sprache, die mich sehr angesprochen hat. Es ist aus dem 19. Jahrhundert und doch fühlte ich mich dieser Sprache sofort verbunden.
Es sind immer wieder eigenwillige Frauen, die Susanne Abbühl mit ihren Gedichten zum Komponieren animieren. Gertrude Stein, Emily Brontë, Sarah Teasdale. Eine weibliche Welt?
Ich würde das nicht als weibliche Welt bezeichnen, nur weil es eben Dichterinnen sind. Das ist Zufall. Also ich wähle die Kombination eben weder nach Geschlecht noch nach irgendwelchen anderen Kriterien aus. Das Einzige, was da sein muss, ist wirklich eine sofortige Verbindung mit dem Werk. Und das habe ich eben auch mit den Musikern, die sofortige Verbindung mit jedem Einzelnen.
3 Musiker sind es, die Susanne Abbühl helfen, ihre Intentionen zu verwirklichen. Der holländische Pianist Wolfert Brederode, das harmonische Gewissen der Band, Schlagzeuger Olavi Luhivuori aus Finnland und neu der Westschweizer Trompetenmelomane Mathieu Michel. Sie tragen Susanne Abbühls Stimme auf Händen.
Feudal the winds to
a harden pot. Done with the compass, done with the charts.
Gedichte sind gestaltete und verdichtete Sprache. Die Melodien fliegen Susanne Abühl beim Eintauchen in sie zu.
Die Musik steckt eben schon in den Texten. Auch Dichter und Dichterinnen arbeiten ja mit Zeit und Raum und Rhythmus und eigentlich mit allen Hauptelementen der Musik. Und von daher wähle ich immer Texte aus, die wirklich schon eine Musikalität in sich tragen.
In die Probe kommt sie mit Partituren, gefüllten Notenblättern. Und hier versuchen sich die vier diesen Liedern zu nähern. Vorsichtig und sorgsam, Schritt für Schritt. Und die Blätter leeren sich. Was nicht nötig ist, wird weggelassen.
Als zurücknehmen würde ich es selbst nicht bezeichnen. Ich denke, der Raum, also wirklich so der Zeitverlauf, hat eine ganz wichtige Rolle. Und dass es auch ein wirkliches Zusammenspiel ist, also eine Interaktion und ein Aufeinanderhören. Und vielleicht geschieht dann die Reduktion eben von selbst.
Und ganz am Schluss steht Susanne Abühl auf der Bühne und singt diese Lieder, die jetzt ganz die ihrigen sind, die für sie fast körperlich spürbar geworden sind und die ans Licht wollen.
Ich kann es vielleicht am besten vergleichen mit Tanz. Also wenn ich die Texte singe, dann geschieht in mir ein Tanz und vielleicht ist er nicht unbedingt sichtbar oder es ist nicht irgendwie ein choreografierter Tanz, aber ich würde es mit Bewegung, innerer Bewegung bezeichnen.
Die Sängerin Susanne Abühl mit Musik von ihrer neuen CD «The Gift» erschien bei ECM. Wagner ist der Vater des Heavy Metal. Das schrie 2005 der Frontmann der Heavy Metal Band Manowar ins Publikum. Seither geistert diese These durch die Musikpresse und durch Blogs. Was dran ist an dieser These, wollte Mariel Kreis herausfinden.
Wagners Walkürenritt einmal anders, verpackt in jaulende Gitarren und hart schlagende Beats. Ein simples musikalisches Zitat macht Richard Wagner natürlich noch nicht zum Vater des Heavy Metals. Aber es gibt mehr Anhaltspunkte, erzählt der Musikwissenschaftler Michael Custodis.
Das Hymnische ist ganz wichtig, dass man erstmal Melodien hat, die sehr griffig sind, die man gut auch mitsingen kann. Auch wie bestimmte Passagen in den Streichern gesetzt werden. Hier ein Pizzicato und da kommt über eine große Linie, über die Kontrabässe, baut sich eine große dramatische Stimmung auf, wie das schmetternde, strahlende Blech eingesetzt wird. Dann ist das immer auch ein Sound, wie man ihn von Wagner kennt.
Bombast à la Wagner. Das ist ganz im Sinne der Heavy-Metal-Musiker. Aber
das ist nie 1:1 Wagner pur. Aber ohne Wagner und ohne Wagner in der Orchesterkultur würde es heute einfach anders klingen. Und wer diese Zusammenhänge kennt, der lässt sich auf eine solche These, Wagner hat den Metal erfunden, durchaus mal ein und spielt ihn mal durch. Wer diese Zusammenhänge aber nicht kennt, der würde nicht unbedingt drauf kommen,
sagt der Musikwissenschaftler Michael Custodis. Wagner als Komponist spielt im Heavy Metal also durchaus eine Rolle, mit den mächtigen Tutti-Klängen oder den hymnischen Melodien. Und diese bombastische Seite des Komponisten lieben viele Metaller. Johnny DeMeyer von Manowar sogar so sehr, dass er sein Studio Haus Wahnfried taufte. Und Gravedigger so sehr, dass sie Wagners Oper Rheingold als Vorlage für ein Album nehmen. Der Titel natürlich Rheingold und die Songs darauf heißen ebenfalls Rheingold, aber auch The Ring oder Valhalla. Valhalla. Gravedigger singt von den Rheintöchtern von Alberich und dem Ring. Und da sind wir mittendrin in Wagners Geschichten. Wagners Opern handeln ja oft in mythischen Zeiten. Das spiegelt sich auch im Heavy Metal wieder.
Die Helden, die Götter, aber mit menschlichen Zügen, die also auch sehr menschliche Konflikte miteinander austragen, dass man sehr viel mit Kampf zu tun hat, dass es um Verrat geht und um Männerbünde, um Treue und auch eine mythische Vorzeit. Und das sind ja die Themen, die man bei Wagner in den Opern sehr stark wiederfindet.
Sagt der Musikwissenschaftler Michael Kustodis. Wagner und Heavy Metal, da gibt's also Parallelen, inhaltliche und musikalische. Ein klitzekleines bisschen ist Richard Wagner also schon der Vater von Heavy Metal, vom schweren Metall und in diesem Sinne vielleicht sogar der erste Metaller überhaupt.
Wagner als Urahn des Heavy Metal. Und aus Italien stammt auch die sogenannte Slow-Food-Bewegung. Als McDonald's Mitte der 80er Jahre im Südtirol die erste Fast-Food-Niederlassung in Italien eröffnete, beschloss eine Gruppe von Freunden im Piemont, gegen den drohenden Verlust von Esskultur anzukämpfen. Was vor gut 20 Jahren von vielen als rührige Öko-Aktion belächelt wurde, ist heute ein Verein mit weltweiter Schlagkraft. Slow Food ist in über 100 Ländern aktiv und zählt mehr als 80.000 Engagierte. Vor kurzem organisierte die Bewegung in Genua eine internationale Messe zum Thema Fisch und Fischerei. Für uns war die Journalistin Nadja Fischer dort und sie hat mir erzählt, was es bei dieser Slow Food-Veranstaltung zu erfahren gab.
Die Messe fand am alten Hafen von Genua statt, unter freiem Himmel. Es hatte viele Stände, an denen allerlei Fischprodukte angeboten wurden, vom geräucherten Stockfisch aus dem Norden bis zur Collatura di Alici aus Süditalien, einer traditionellen Fischsoße aus Sardellen. Es gab Fische zu entdecken, die es auch heute noch ganz viel im Mittelmeer gibt, die aber kaum mehr jemand isst und kennt. Und das zu Unrecht, denn sie mögen zwar klein sein und voller Geräte, aber eben sehr geschmackvoll. Und das bewiesen vor Ort dann auch zum Teil berühmte Sterneköche, die diese verschmähten Fische in Gourmet-Menüs verwandelten.
Und kamen bei dieser Messe auch ethische und ökologische Aspekte des Fischfangs kritisch zur Sprache?
Ja klar, denn der Genuss ist nur der eine Grundpfeiler von Slow Food. Der zweite, und der ist ebenso wichtig, ist die Ethik. Slow Food hat früh erkannt, dass die Gastronomie ohne diese zweite Komponente eine leere Hülle wird und in Dekadenz ausartet. Slowfish setzte ganz auf die Aufklärung der Konsumenten. Die Hauptbotschaft war, kauft und esst nur Fische, deren Populationen nicht überfischt sind. Und vor allem aber kamen in Genua nicht nur Gourmets zusammen, sondern auch Fischer, Umweltaktivisten und Meeresbiologen aus der ganzen Welt. Sie trafen sich jeden Vormittag, um sich über ihre Probleme auszutauschen, die eben überall, also in Südafrika, Ecuador, Italien, Holland, überall in etwa die gleichen sind.
Sie haben die Überfischung angesprochen. Ist das denn weltweit für die Fischer das größte Problem im Moment?
Das war ein großes Thema, wobei ein Meeresbiologe betonte, man wisse mangels Untersuchungen gar nicht genau, wie schlimm es um die Fischbestände stehe. Tatsache sei, dass weltweit immer weniger Fische gefangen würden und dass der Fischmangel dazu führe, dass große Konzerne ihre fahrenden Fischfabriken, also ihre riesigen Fischkutter, jüngst sogar bis in die Antarktis schicken, um dort illegal wohlgemerkt zu fischen. Und der intensive und hochtechnisierte Fischfang hat in der Antarktis noch verheerendere Folgen als anderswo, da die Fische dort sehr lange brauchen, bis sie entwickelt sind. Das ist also der eine Aspekt tatsächlich. Ein zweites ganz brisantes Thema, das die Fischer auf der ganzen Welt betrifft, ist der Aufkauf der Küstengewässer. Ein Fischer aus Ecuador hat mir erzählt, wie in seinem Land seit den 80er Jahren die Regierung den Zugang zum Meer internationalen Firmen verkauft hat, die dort sehr rentable Krevettenfarmen aufgebaut haben. Dazu haben sie 3/4 der Mangrovenwälder abgeholzt und das sei darum eine Katastrophe, weil dadurch der Lebensraum von Fischen und Krabben zerstört worden sei und diese seien wiederum Lebensgrundlage der lokalen Fischer. Also eine Privatisierung der Küstengewässer mit einem neokolonialistischen Beigeschmack, auch das ein Thema, das alle Fischer weltweit betrifft.
Hinter dieser Messe steht die Slow Food Bewegung. Was sind denn jetzt eigentlich genau die Kriterien für Slow Food?
Ich habe es vorhin ein bisschen angetönt, das ist die Verbindung von Gastronomie und Ethik. Und wenn wir von Kriterien sprechen, dann sind das eigentlich drei. Lebensmittel sollen gut, sauber und fair sein. Also gut im Geschmack, sauber produziert, das heißt ohne die Umwelt übermäßig zu belasten und ohne Antibiotika, und fair in der Herstellung. Es ist klar, dass solche Lebensmittel häufig teurer sind als industriell hergestellte Produkte. Der Vorwurf, dass Slow Food etwas für gut betuchte ist, dem muss sich Slow Food immer wieder gefallen lassen. Aber wichtig ist, denke ich, die volle Philosophie, Slow Food kann auch Verzicht bedeuten. Also wer Slow Fish besucht hat, wird nie mehr Zuchtkrevetten aus Asien oder Lateinamerika kaufen. Und ich werde zum Beispiel auch nie mehr Lachs kaufen, auch nicht solchen aus Zucht. Denn ich weiß nun, dass für jedes Kilo Zuchtlachs es 5 Kilo Fisch braucht, um diesen zu füttern. Und damit trägt eben auch der Zuchtlachs ganz wesentlich zur Überfischung der Ozeane mit bei.
Was würden Sie sagen, ist es eigentlich ein Zufall, dass die Slowfood-Bewegung in Italien entstanden ist?
Ich denke nicht. Natürlich hat auch hier längst der Fastfood Einzug gehalten und natürlich gibt es auch hier schon Discounter mit billigen industriell produzierten Lebensmitteln, die von weiß nicht woher überall herangekarrt werden. Aber das genussvolle Essen hat einen sehr hohen Stellenwert in Italien. Die Italienerinnen und Italiener, und zwar jung und alt, unterhalten sich ständig übers Essen, übers Kochen. Sie sind sehr kritisch, wenn es um die Frische von Lebensmitteln oder um deren Geschmack geht. Und insofern überrascht es mich nicht, dass eine Bewegung wie Slow Food hier entstanden ist.
Man spricht immer von der Krise in Italien. Von welcher wirtschaftlicher Bedeutung ist denn eigentlich der Nahrungsmittelsektor zurzeit für Italien?
Der ist sehr wichtig. Man denkt an alle italienischen Prosciutti, Salami, an die Pasta oder an Olivenöle, die weltweit begehrt sind. Neue Zahlen belegen, dass letztes Jahr die Nahrungsmittelbranche Rekordumsätze gemacht hat, und zwar mit dem Export. Also die Pasta zum Beispiel, ihr Export wuchs letztes Jahr um sage und schreibe 27%. Es ist so, dass der Nahrungsmittelsektor im Moment in Italien der einzige Wirtschaftsbereich ist, der bisher der Krise trotzen konnte.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.